Ich bin
Philipp Zulechner, ehemaliger Fußballprofi.
Ich war
ein kleiner Junge, der vom Fußballprofi sein geträumt hat.
Ich werde
hoffentlich meine Ziele erreichen.
Ich will
auf jeden Fall meine Ziele erreichen.
Ich glaube
ans Gute im Menschen.
Herzlich willkommen, Philipp Zulechner, bei uns in der Zweierkette. Schön, dass du da bist.
Hallo Philipp.
Du bist da und dein Hund ist da.
Genau.
Die Maddie
ist dabei.
Ich war ein bisschen auf deinen Social Media Kanälen unterwegs und Maddie ist schon sehr, sehr lange an deiner Seite. Wie lange habt ihr den Hund schon?
Sie wird jetzt im Sommer 9. Wir haben sie mit 8 Wochen bekommen, in Freiburg damals. Ja, also schon treuer Wegbegleiter und hat schon, ich sage jetzt mal, viel in Österreich, aber auch im Ausland miterlebt.
Und ist überall dabei?
Eigentlich überall, ja. Also vor allem im Ausland war es halt dann schwer, da waren keine Eltern da, die mal aufpassen können. Und ja, somit war sie eigentlich bei jedem Essen gehen und überall dabei, nur im Kino nicht.
Und heute ja ganz brav unterm Tisch, Maddie.
Ja, genau. Eine Australian Shepherd Dame. Genau. Sollen intelligente Hunde sein.
Ziemlich intelligent, das nutzt sie auch ab und zu mal aus.
Ja, also herausfordernd auch?
Ja, schon. Also jetzt merkt man schon langsam mit 9, sie wird langsam ruhiger, aber in der Pubertät... So zwischen 1 und 4 Jahren hat es das eine oder andere Mal aufgehört, wo ich ein bisschen wütend werden habe müssen.
Das heißt, gib uns ein Beispiel, wie hat es ausgenutzt?
Nicht angeleint, am Feld, in Rehaxen gefunden und sich nicht mehr anleinen lassen. Für 1,5 bis 2 Stunden.
Okay.
Oder in Graz mal, da haben wir so einen kleinen Garten hinten gehabt. Und wir haben aber oben eine Wohnung gehabt, da gehe ich immer runter am Abend nochmal kurz aufs Klo und dann normalerweise ohne Leine kein Problem, passt. Da hat es halt die Phase gehabt, dass ich dachte, ja, es regnet, ich habe jetzt meinen Spaß und ich lasse mich nicht anlehnen. 1,5 Stunden später ist mein Nachbar zum Glück gekommen und über den hat sie sich so gefreut, dass sie es anlehnen lassen hat.
Okay, auf Entdeckungstour gegangen.
Genau.
Neugierig und hungrig. Du, Philipp, was wurde aus? Punkt, Punkt. Das sind so Serien, die gibt es oft im Fernsehen, in den Zeitungen. Und ich glaube, viele haben sich diese Frage wahrscheinlich auch schon gestellt mit deinem Namen hintendran. Wollen wir es auflösen? Was wurde aus Philipp Zulechner? Was machst du derzeit?
Also bei mir ist so, ich war jetzt bis in Dezember in Norwegen unter Vertrag. Habe da leider nur 2 Spiele gemacht, aber mich pudelwohl gefühlt, habe aber auch relativ schnell gemerkt, dass vom Spielstil nicht ganz so passt, wie ich es mir erhofft habe oder auch wie es mir der Verein vielleicht verkauft hat. Und dann haben wir im Januar, ich sage jetzt mal, ein relativ trauriges, sehr privates Ereignis gehabt, wo mein Schwiegervater leider an Krebs erkrankt ist im Endstadion. Und dann habe ich eigentlich viele Angebote, die ich vielleicht vor der Diagnose gemacht hätte, abgelehnt und gesagt habe, na, jetzt braucht mich die Familie ein bisschen. Ich hätte ganz gerne in Österreich eigentlich was gemacht, wo ich sage, okay, da ist aber der Zug ziemlich abgefahren, weil halt immer mehr auf Junge gesetzt wird und ja, ich habe jetzt doch länger nicht gespielt, also sind die Angebote halt nicht so gekommen oder die Angebote kommen, die ich mir halt erhofft habe und ja, jetzt bin ich seit Januar vereinslos und im Moment für die Familie da und versuche gerade so ein bisschen das Karriereende in die Wege zu leiten.
Du bist jetzt 33, also wenn jetzt ein Angebot kommt, würdest du dann im Sommer wieder einsteigen oder hast du dich schon dazu entschlossen aufzuhören?
Ich sage mal so, wenn jetzt das Richtige kommen wird, wäre ich noch offen dafür. Ich halte mich auch nach wie vor fit und alles, aber eigentlich gehe ich nicht mehr davon aus.
Okay. Was wäre das Richtige?
Das würde ich gern für mich behalten noch.
Also in Österreich oder ein Abenteuer? Oder?
Ich wäre für ein Abenteuer wäre ich schon offen, sage ich ganz ehrlich. Muss aber das richtige Abenteuer sein. Und ich wäre auch für Österreich offen. Das hätte mich eigentlich am meisten gereizt. Auch den Spielmodus mit der Meisterliga, also mit der oberen Liga und unten mit Playoffs, hätte mich schon sehr gereizt mal zum Erleben. Mal sehen, ob es noch kommt oder nicht.
Aber du sagst, du bereitest dich auf das Karriereende vor. Das heißt, ab wann war dieser Gedanke da, okay, ich muss mich jetzt mit diesem Gedanken auch anfreunden.
Ab Februar, Jänner, Februar, Ende Jänner. Ja, sowas in etwa. Also, wie gesagt, ich habe mich davor schon ein paar Mal damit beschäftigt, weil ist ja jetzt mein drittes Mal eigentlich, wo ich ein halbes Jahr vereinslos bin. Und das erste Mal habe ich mich beschäftigt damit, wie ich bei Sturm vereinslos war. Und ja, da war ich aber vom Kopf bei Weitem noch nicht so bereit, weil ich gewusst habe, ich komme nochmal zurück, ich schaffe es nochmal. Und ja, dann natürlich beim zweiten Mal Vereinslosigkeit, obwohl ich da auch noch nicht so abgeschlossen habe. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass ich sage, okay, jetzt kann ich, ich habe nochmal mein Ziel erreicht, irgendwo zu spielen, wo ich Englisch reden muss oder wo ich nicht Deutsch sprich. Das hat mich schon gereizt und ja, auch wenn es echt lang war.
Du hast gesagt, du bereitest dich auf dein Karriereende vor. Wie bereitet man sich auf sein Karriereende vor?
Ja, also ich rede viel mit Unternehmern, auch mit Beratern und in alle Richtungen. Ich bin jetzt U17 Co-Trainer beim AFW in Waidhofen. Das macht mir echt sehr viel Spaß. Ich bin in der Trainerausbildung. Ja, also ich versuche gerade zum Ausloten, was der richtige Weg für mich ist.
Das heißt, so. Du möchtest aber beim Fußball bleiben?
Ich würde gerne im Sport bleiben. Ob es direkter Fußball ist, sei dahingestellt.
Aber gut, du hast aber vorhin gesagt, du willst deine Ziele erreichen. Genau. Welche Ziele?
Die versuche ich mir jetzt gerade so zum Formulieren und zum Setzen.
Das ist noch nicht ganz klar.
Genau, ich bin gerade, ich sage jetzt mal so, ich nenne es eine Findungsphase, wo ich sage, okay, ich will jetzt mal rausfinden, was meine nächsten Ziele wären. Ich habe halt von klein auf nur auf dem Fußballprofi hin trainiert und bin jetzt doch ein Jahr früher, als ich eigentlich wollte, vielleicht vor der Wahl, dass ich aufhöre. Und ja, deswegen muss ich jetzt mal so mein Ziel finden oder wirklich formulieren.
Aber magst du uns deine Gedanken verraten, die mit uns teilen, in welche Richtung es gehen könnte?
Es ist relativ schwer, weil ich es wirklich noch nicht zu 100% weiß. Also ich bin mit wirklich vielen Leuten in Kontakt. Ich habe auch mit einem Produkt, das mich meine Karriere lang eigentlich begleitet hat, bin ich schon ziemlich fortgeschritten. Der Besitzer von dieser Firma will eine Sportlinie aufziehen. Und die denke ich, also mir hat das Produkt immer geholfen. Ist aber auch, ich sage jetzt mal, auf den ersten Anhieb nicht so leicht zu erklären oder zu verstehen, das Produkt.
Was ist es für ein Produkt? In welche Richtung geht's?
Das war klar die Frage. Im Endeffekt geht es in Richtung bessere Regeneration, schneller, besserer Schlaf. Migräne eigentlich kommt eher aus dem Gesundheitswesen oder Gesundheitsbereich. Und ja, aus der Sparte kommt es.
Okay. Kann ich mir jetzt immer noch nichts darunter vorstellen.
ich versuche es mal, also ich kann es noch immer nicht perfekt erklären, aber ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Die ganze Technik basiert auf einer Tesla-Technik. Das hat ein österreichischer Physiker, Quantenphysiker und ein deutscher Arzt entwickelt. Und die wollten das aber dann quasi nicht vertreiben und sind dann so zum Geschäftsführer von der Firma gekommen. Und ja. Ich kenne den, seit ich bei der Austria war, weil da bei mir Rheuma diagnostiziert worden ist, wo ich wirklich sehr hartes Medikament nehme, wo mir jeder Arzt beim Medizincheck eigentlich fragt, wie ich mit dem überhaupt so lange Fußball spiele. Ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm, weil ich merke es halt nicht wirklich, dass
das
mich einschränkt.
Das heißt, du nimmst es noch immer, du musst es immer nehmen.
Komme ich noch dazu. Mhm. Und so bin ich zu dem Kontakt gekommen über Patrick Penz, sein Papa. Und der hat mich dann halt immer begleitet und er hat jetzt, bevor ich nach Norwegen gekommen bin, hat er was entwickelt oder ist was entwickelt worden, was jetzt in der Testphase ist. Und das hilft mir jetzt bei Rheuma total. Ich habe jetzt normalerweise habe ich mein Medikament alle 2 Wochen spritzen müssen. Jetzt nehme ich es alle 5 Monate. Also ich habe es jetzt wirklich in 6 Monaten einmal benutzt. Und ja, mir hilft es ganz gut. Jetzt wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt, das Thema.
Gesundheitliche Probleme begleiten dich irgendwie in deinem Leben als Fußballprofi. Bist du noch fit genug, um Fußball zu spielen?
Definitiv, ja.
Wie passt das mit der Rheuma-Diagnose zusammen zum Beispiel?
Ich sag so, wie man es rausgefunden hat, also es gibt ja so eine Findungsphase, ob es Rheuma ist. Das hat so ein knappes Jahr gedauert. Da war es relativ schwer. Also ich habe oft mit einer Schuhnummer größer ohne Schuhsohlen spielen müssen, weil ich einfach mit meinen Füßen gar nicht reinkommen wäre, weil die Zehen so angeschwollen waren. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich das Medikament gehabt habe, habe ich keine Probleme gehabt, außer dass ich vielleicht ein bisschen anfälliger auf Grippe oder so war. Also mit nassen Haaren raus im Winter hätte es da nicht gespielt zu dem Zeitpunkt.
Gut, stellen wir es aber trotzdem vor, schwierig für einen Spitzensportler, oder? Mit so einer Diagnose umzugehen.
Naja, ich bin nicht so ein Mensch, der da viel drüber nachdenkt. Entweder es geht oder es geht nicht. Also ich bin da eher so schwarz und weiß Sicht. Also, ja, ich habe keine Schmerzen, dann geht's. Ab Schmerzen, es geht nicht.
Aber wie seid ihr da drauf gekommen? Du hattest immer wieder Schmerzen oder deine Gelenke waren geschwollen?
Ja, mir ist alles angeschwollen. Okay. Also ich habe von einem Tag auf den anderen meine Schultern immer hochbekommen oder eben mein Grundgelenk auf der Zehe ist angeschwollen, das ja, auf dem Doppelten oder meine Finger. Ja, so ist es eigentlich losgegangen. Und da ist halt in Freiburg und in Österreich dann ist das diagnostiziert worden. Und dann bin ich aber relativ schnell, Gott sei Dank, von einem guten Arzt behandelt worden, der mich da relativ schnell auf die Medikamente eingestellt hat.
Aber hattest du da jemals, also den Gedanken, aber wenn ich dir jetzt so zugehört habe, das also einfach aufzugeben und zu sagen, nee. Na, anscheinend
nee,
ist mein Körper jetzt nicht?
Nee, also eigentlich nicht, ne. Ich habe es als Verletzung angesehen, die mich halt nur ab und zu behindert. Manche haben Knieprobleme ihre ganze Karriere lang, das habe ich halt zum Glück nicht. Ja, also im Prinzip war es halt einfach ja, ab und zu mal eine Beschwerde. Aber stört mich ja nicht, wenn meine Finger angeschwollen sind beim Fußballspielen. Solange sie Zehen nicht waren, ist alles ganz gut gewesen.
Gut, aber richtig dramatisch gesundheitlich wurde es dann 2018 für dich. Eine Staphylokokkeninfektion hast du da aufgerissen. Damals warst du beim SK Sturm in Graz. Und der Vertrag, hat das irgendeinen Zusammenhang mit diesem Rheuma oder ist das ganz was anderes?
Kann man vermuten, weiß ich nicht. Also natürlich, ich bin durch dieses Immunsuppressiva, was ich alle 2 Wochen genommen habe, bin ich ein bisschen anfällig auf Keime und sowas. Aber im Endeffekt hat jetzt beim LASK der Geuginger auch sowas in der Art gehabt, in die Richtung. Und der hat kein Rheuma, glaube ich, soweit ich weiß. Also im Prinzip denke ich, dass es nichts damit zu tun gehabt hat. Es war halt einfach ein blöder Zufall, dass ich mit einer offenen Wunde, die ziemlich groß war, trainiert habe. Und da wird wahrscheinlich ein Trick reinkommen sein.
Okay, erklären Sie mal, was ist so eine Staphylokokkeninfektion?
Das ist eine Blutvergiftung im Endeffekt. Also das war Staphylococcus aureus. Das ist eigentlich der Krankenhauskeim, sagt man. Mhm. Ich war davor, glaube ich, nie im Krankenhaus oder lange Zeit nicht im Krankenhaus. Also kann es nicht vom Krankenhaus kommen sein. Und ja, es wird vermutet, dass über eine offene Wunde reinkommen ist bei mir. Und wir haben es halt relativ spät entdeckt, sagen wir jetzt mal so. Bin jetzt nicht der Mensch, der wegen kleinen Wehwehchen schnell sagt, ja, ich muss jetzt passieren oder so. Und bin halt im Urlaub, also es ist eigentlich ganz eigenartig. Wir sind auf Urlaub geflogen und da habe ich mir schon gedacht, ja, irgendwie fühle ich, nee, beim letzten Spiel gegen Austria im Halbstadion, kann ich mich erinnern, habe ich mich schon so ein bisschen kränklich gefühlt, habe aber gedacht, ja, Urlaub einmal im Jahr, zweimal im Jahr, das, ich muss jetzt fliegen, passt. Dann sind wir da hingeflogen und ich habe schon so gemerkt, ein bisschen fieberig und habe halt einen Tag passiert, 2 Tage passiert und am dritten Tag habe ich mir gedacht, ja passt, heute gehe ich wieder trainieren. Bin halt trainieren gegangen, weil ich der Mensch bin, meine Ausdauerwerte waren nie die besten. Ich war schnell, aber...
Du warst immer nur der Sprinter.
Ja, genau, und die Ausdauer war jetzt nie so meine Stärke. Jetzt habe ich natürlich immer voll im Training bleiben müssen, dass ich zumindest das Level halte. Und dann war es so, dass ich mich beim Training schon ja, okay gefühlt habe, aber jetzt nicht gut. Dann sind wir weitergeflogen auf die Malediven noch und dort war es dann auch so, dass ich gesagt habe, ja, eigentlich fühle ich mich gut, habe jeden Tag trainiert, nach Hause geflogen, krank. Okay, haben wir gedacht, gut, nach dem Urlaub ist es okay. Und dann ist mit dem Heiko Vogel ein neuer Trainer gekommen, haben wir die Vorbereitung gestartet und ich habe die ersten 3 Trainings, ja, ersten 3 Trainings habe ich mitgemacht, habe ich echt wohl gefühlt, super, also topfit. Und am Abend habe ich halt schon gemerkt, okay, irgendwie spüre ich so beim Drehen irgendwie bei der Hüfte da und beim Becken Schmerzen. Nichts dabei gedacht. In der Früh läutet der Wecker. Ich bin so ein Mensch, der nicht im Bett liegen bleibt. Ich springe aus dem Bett, eigentlich mache ein Wettrennen mit dem Hund, wer erst da steht. Ja, und da habe ich gemerkt, ich gewinne nicht. Bin eigentlich nicht aus dem Bett rausgekommen. Ich habe meine Beine eigentlich gar nicht bewegen können, sodass ich überhaupt aufstehe. Habe ich dann irgendwie zur Toilette hingehinkt und dann beim Arzt halt angerufen und gleich gesagt, ja, ich kann nicht zum Training kommen, das wird nichts. Dann ist mir ein Termin ausgemacht worden, dass ich Infusion kriege. Und ja, hat mich meine Frau ins Krankenhaus gebracht, Infusion geholt, hat es geheißen, in einer halben Stunde stehst wieder und gehst. Wollte ich aufstehen, ist auch nicht gegangen.
Aber was war da die Ferndiagnose?
Nix noch.
Okay, aber halt eine Infusion.
Genau, Infusion mal einfach gegen die Schmerzen, weil ich halt wirklich, also ich habe meine Beine gar nicht heben können. Also ich habe mich wirklich, meine Frau hat mich mit dem Roll, mit dem, wie sagt man, Bürostuhl, hat es mir zum Auto gebracht.
Aber da haben noch nicht die Alarmglocken
noch geschrückt. Nicht. Mhm. Oder vielleicht bei den Ärzten schon, aber sie wollten es halt noch, ja, mir halt keine Sorge machen, keine Ahnung. Ja, dann bin ich nach der Infusion wieder heim geführt worden quasi. Und dann habe ich am Nachmittag schon gemerkt, wie meine Frau unterwegs war, ja, ich krieg Schüttelfrost, bin mit 3 Decken zu und deckt und alles, habe Schüttelfrost gekriegt und dann habe ich selber einen Krankenwagen halt gerufen. Und ja, dann war die Rettung da, wie meine Frau zurückgekommen ist. Dann ist in die Privatklinik in Ragnitz gegangen. Ich war nicht privat versichert aufgrund meiner Rheuma-Diagnose. Das heißt, da habe ich keine Privatversicherung gekriegt, die ich mal leisten wollte, sagen wir jetzt so. Und da war der Ex-Mann von der Sturmärztin. Und der hat Gott sei Dank dann relativ schnell alles gecheckt gehabt. Bin dann aber 2 Tage später ins Krankenhaus in Graz geliefert worden. Und dann hat es eigentlich 7 bis 8 Tage gedauert, bis das einmal diagnostiziert worden ist. Weil so einen Keim findet man ja irgendwie, da muss man übers Blut das anzüchten oder so. Dann findet man das raus. Das hat ein Virologe hat das mir dann quasi vermittelt. Ja, und dann habe ich gewusst, was ich habe.
Im Nachhinein weiß man aber, es ging damals schon um Leben oder Tod.
Ja, also ich hätte es nicht gewusst, auch wenn es mir die, also mir haben sie ja eigentlich, hat es mir meine Mutter erzählt. Ich habe es eigentlich, ich bin da auch in der Nacht mit dem Rollstuhl, wenn ich halt aufs Klo gemessen habe, bin ich mit dem Rollstuhl rumgast. Und meine Mutter arbeitet im Spital und ihr Chef hat halt mit dem Arzt telefoniert. Und der hat halt gesagt, ich glaube, der junge Mann weiß nicht, wie ernst die Lage war oder ist. Und das war es mir auch nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich habe mir gedacht, ja, 3-4 Tage und dann bin ich schon wieder am Platz. Ja,
ja, es hätte können einen Multiorganversagen, glaube ich.
Es war schon dran. Also ich war schon im Organversagen drin quasi. Und ja, ich glaube, meine Milz, die war ums Doppelte größer.
Aber glaubst du, wenn du jetzt sagst, dir war das nicht so bewusst, glaubst du, dass das so ein Selbstschutz von dir war, dass du das gar nicht dranlassen wolltest? Oder?
Ich bin, was meine Schmerzresistenz angeht, glaube ich, ziemlich hoch angesiedelt. Ich glaube, ich habe es einfach nicht gemerkt. Also ich habe ja, wie gesagt, ich habe mich wirklich beim Training topfit gefühlt und mir ist wirklich sehr gut gegangen, vor allem für die ersten Tage, da kämpft man sich nochmal rein. Da ist mir übertrieben gut gegangen, so wie ich es auch noch nicht gekannt habe. Also keine Ahnung, was da wirklich. Vor allem habe ich halt mit Heiko Vogel vor der Saisonbeginn oder vor dem Vorbereitungsbeginn ein Gespräch gehabt, was sehr gut verlaufen ist, wo ich immer sehr viele Hoffnungen erhofft habe und vielleicht war da auch die Motivation einfach so hoch. Keine Ahnung.
Gut, deine Konstitution als Spitzensportler wird dir wahrscheinlich auch geholfen haben in der Situation.
Wahrscheinlich. Also, wie gesagt, mein nächstes Ziel war einfach, ja, jetzt gehe ich aus dem Spital raus, dann ich gehe ohne Rollator, dann ich laufe, ja, dann ich mache Richtungswechsel. Also im Endeffekt ist das eine schrittweise Reha dann einfach. Genauso wie beim Kreuzbandriss, nur halt, dass man nicht genau einschätzen kann, wie lange es dauert.
Also ich jetzt hattest du diese Rheuma-Diagnose und dann kommt wieder sowas dazu. Mhm. Du hast vorhin gesagt, nach Sturm hast du dann auch überlegt, deine Karriere schon zu beenden. Wie war es da bei dieser Zeit im Krankenhaus? War dir da klar, du willst wieder zurück auf den Fußballplatz?
Ja, definitiv. Also ich habe ja auch da hat mich auch der Franco Foda immer wieder angerufen. Also es war eigentlich auch ganz nett und auch mit Herrn Kreisler habe ich ganz gute Gespräche gehabt. Und ich bin ein sehr optimistischer Mensch, habe halt, wie ich dann... Ich bin 6 Wochen, glaube ich, im Krankenhaus gewesen. Dann war ich eigentlich direkt wieder in Reha, was halt sehr an mich angepasst war, weil ich halt nicht gewusst habe, okay, wie weit geht's, was kann ich alles machen. Und ich habe dann halt auch sehr optimistisch zu mir gesagt, ja, im April bin ich zumindest wieder zurück. Und ja, leider habe ich es halt nicht bis in April geschafft. Weiß nicht, ob das jetzt dann auch der Grund war, warum mir jetzt nicht irgendwie was angeboten wurde, wo ich schon im Nachhinein immer noch ein bisschen enttäuscht bin. Also ich hätte wirklich, damals zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, ich will bei Sturm meine Karriere beenden, weil ich mich so wohl gefühlt habe. Ja, also ich sage, ich war da schon ein bisschen enttäuscht, dass nicht irgendwie so kommen ist, hey, da hast du einen verminderten Vertrag, wir geben dann ein Jahr, dass du schaust, ob du fit wirst. Wenn du so und so viele Spiele machst, kommst du auf das, was du vorher gehabt hast. Das hätte ich als fair angesehen, aber ja, das ist Fußball und dann ist mein Weg anders weitergegangen.
Ist das Fußball?
Ja,
definitiv. Hast du das so erlebt?
Ja, definitiv.
Dass das Menschliche jetzt nicht unbedingt im Vordergrund steht?
Auf jeden Fall. Bei den meisten Vereinen auf jeden Fall.
Aber das ist jetzt ein größeres Thema. Ich würde noch ganz gern auf die Gesundheit zurückkommen, weil da ein bisschen so die Hobbypsychologin irgendwie geweckt wurde. Ja, der Körper, der schreit ja oft einmal Alarm. Ja. Und du sagst selber, deine Schmerzgrenze, die ist so weit oben. Ja. Ist sie zu weit oben? Hörst du zu wenig auf deinem Körper?
Ach, definitiv ja. Also ich habe, glaube ich, gerade zu Sturmzeiten, weil ich es mir und auch natürlich den Leuten draußen nochmal extrem beweisen wollte, bin ich, glaube ich, oft über die Grenzen gegangen, wo ich vielleicht ab und zu mal nicht drüber gehen hätte sollen. Aber wie gesagt, ich habe keine Knieschmerzen, ich habe keine Beckenprobleme. Also ich glaube, ich bin mit 33 Jahren ganz gut beisammen.
Aber ist auch das Fußball? Stellst du das bei den Kollegen auch fest, dass die über die Schmerzgrenze gehen, um zu bestehen, um sich zu beweisen, um dann noch länger drinnen zu bleiben?
Zum Teil ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das, ich glaube, das war früher noch ärger, wo man wirklich wegen mit allen Fritt gespritzt worden ist. Das ist jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es schon eine klare Aussage vom Staff, vom Physio-Staff. Das bringt nichts, da fit zu spritzen. Und es wird dir auch oft zur freien Wahl gestellt, ob du das jetzt zum Beispiel willst oder nicht. Also ich kann mich erinnern, das war mit Sturm in der Euroleague-Quali gegen Fenerbahce. Das ist natürlich ein Highlight, wo ich gesagt habe, ja, ich habe mich beim Heimspiel verletzt. Mein Fuß war, ich glaube, das Doppelte, der Knöchel, und total blau und alles. Und ich habe gesagt, ja, um jeden Cent spiele ich dort mit. Und ja, habe ich dann natürlich auch fit spritzen lassen. Im Nachhinein gesehen auch kein Fehler gewesen, weil es überhaupt keine Probleme damit gibt. Und ist aber mir frei zur Wahl gestellt worden, ob ich das mich fit genug fühle, mit Spritze zu spielen oder nicht. Ich habe es beim Training dort probiert, beim Abschlusstraining, hat funktioniert. Dann war es für mich klar.
Glaubst du auch, dass die Verantwortlichen von Sturm und vielleicht auch die medizinische Abteilung da irgendwie auch ein anderes Gefühl hatten, ob deines Gesundheitszustandes als du selbst?
Bezüglich des Staphylokokkenkeims?
Na, überhaupt, du hast gesagt, du warst sehr schnell wieder, hattest sehr schnell wieder das Gefühl, du bist wieder der Alte und du kannst wieder, natürlich kannst es du am besten entscheiden, aber hattest du das Gefühl, dass man da nicht ganz drauf vertraut, auch auf dein eigenes Gefühl, dass du fit genug bist, gesund genug bist?
Ich glaube, wenn sie wirklich ernste Zweifel gehabt hätten, hätten sie gesagt, nein. Also da ist schon über den Spieler dann hinweg bestimmt worden. Wenn es heißt, hey, das ist zu riskant, dann ist auch nein gesagt worden. Also da muss man schon sagen, Sturm war da, was im medizinischen Staff angeht, sehr gut aufgestellt.
Ich habe jetzt aber eher gemeint, wie es dann zu Ende ging, weil du gesagt hast, du warst enttäuscht irgendwie, du hättest dir noch mehr erwartet. Glaubst du, dass da irgendwie auch diese Meinung über deinen Gesundheitszustand?
Kann auf jeden Fall der Fall sein. Also wie gesagt, ich habe halt aus meiner Motivation heraus gesagt, ich bin im April bin ich wieder da und ich muss auch sagen, ich bin im März wieder leichte Richtungswechsel, habe da auch schon mal Ballhalten mittrainiert, aber ich habe halt immer Schmerzen gehabt bei seitlichen Bewegungen, also alles, was so Sidesteps und so angeht, was ja im Fußball trotzdem wichtig ist. Und ja, die haben auch wirklich angehalten bis in Sommer. Und ich bin dann auch nicht näher, also ich bin halt beim Ballhalten einmal dabei gewesen als Joker, aber ich war dann nie näher dran, dass ich mal sage, okay, ich spiele jetzt irgendwas mit richtigen Zweikämpfen oder so. Also man hat halt dann vom Ende März bis im Mai, Ende Mai vielleicht nicht so den Fortschritt gesehen, den ich vielleicht von Februar bis März gemacht habe.
Man kann zusammenfassen, Sie haben dir wahrscheinlich nicht zugetraut, wieder der Alte zu werden.
Kann sein, ja. Also ich habe mich ja dann im Sommer bei Admira fit gehalten, habe da auch Testspiele zum Teil mitgespielt und habe da auch gemerkt, okay, ab und zu spüre ich es, aber ich werde immer besser, ich fühle mich immer besser. Dann war auch ein Thema, dass ich vielleicht zu Mattersburg gehe. Und ist aber dann nicht zustande gekommen. Ja, dann war es halt so, dass ich eigentlich gewartet habe und so ein bisschen die Hoffnung verloren habe. Und dann hätte ich von Düdelange hätte ich ein Angebot gehabt, wo ich schon wirklich, ich habe einen Flug gebucht, der war damals Dino Toppmüller, der Trainer.
Und also diese berühmte Düdelinger Mannschaft, die damals Salzburg.
Ja, war ein bisschen später.
Aber rausgeschmissen hat, 2014 war das, ja.
Genau. Und ja, das Angebot war okay. Ich habe gesagt, der Trainer will mich unbedingt. Also ich habe den Reiz schon gespürt. Außerdem wollte ich Fußball spielen. Und habe den Flug gebucht. Und zwei Tage vorher ruft mein Berater mich an. Ja, du kannst zu Aue auf Probetraining. Also eigentlich, Aue will dich. Der Trainer wollte mich. Die Vereinsführung wollte natürlich nach der Zeit einen Beweis, dass ich spielen kann. Jetzt habe ich dann halt ein Training und ein Spiel mitgemacht und der Trainer hat aber gesagt, wenn du gerade läufst, dann nehme ich dich. Also ich bin gerade gelaufen.
Aber wie nah warst du da dran zu sagen, ich höre auf in dieser Phase?
Noch nicht so nah. Also da habe ich schon.
Aber die Gedanken waren da, hast du vorhin gesagt.
Vereinzelt war es auf jeden Fall mal der Gedanke da, wenn du 6 Monate einfach auf einen Anruf wartest, ist es, glaube ich, selbstverständlich, dass da mal der Gedanke kommt. Auch wenn ich gewusst habe, körperlich schaffe ich es.
Das hast du dann ja auch bewiesen bei Erzgebirge.
Aber im Prinzip ja, bis zum Trainerwechsel ist ja ganz gut gelaufen bei mir, für mich.
60 Spiele hast du absolviert, 7 Tore habe ich da notiert. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass der Trainer irgendwie gemeint hat, wir müssen jetzt quasi Philipp Zulechner helfen und dann wird er uns helfen. Das heißt, da gab es schon sehr viel Vertrauensvorschuss.
Auf jeden Fall. Also der Trainer wollte halt genau den Spielstil spielen, der mich quasi groß gemacht hat oder stark gemacht hat und mit dem ich eigentlich als einziger wirklich meine Stärken ausspielen kann. Und das hat halt mir perfekt gelegen. Er hat von Anfang an gesagt, hey, jetzt machst du mal einen Monat, trainierst jetzt mal, ohne dass du im Kader bist. Und dann bist du dabei. Und es war nach 3 Wochen oder 4 Wochen Training war ich im Kader. Und dann hat er mich gegen St. Pauli auswärts reingeben. Wir haben gleich einen Punkt geholt. Ich habe nach einer Sekunde, glaube ich, gelb gehabt. Nach 10 Sekunden hätte ich, glaube ich, gelb-rot haben können. War leicht übermotiviert. Und ja, im zweiten Spiel habe ich gleich mein Tor gemacht. Also ich habe halt das Vertrauen gespürt und ich bin leider unter Anführungszeichen so ein sensibler Spieler, dass ich das Vertrauen vom Trainer brauche, damit ich meine Leistung so bringe oder so auf den Platz bringe, dass alle glücklich sind.
Sensibel heißt, du hast auch viele Selbstzweifel?
Ja, schon. Okay. Auf jeden Fall.
Wie äußert sich das? Das heißt, jeder Fehler, der bleibt dir zu lange im Kopf, tust dich schwer mit Fehlern abzuhaken?
Ja, also ich sag, wenn es in einer Zeit wie Krödig passiert, wo wenn man der Ball auf der Mittelauflage im Kopf hält und der ist drin, dann geht es von alleine. Aber so die Phase nach Freiburg bei Austria, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich triff nicht.
Also geht es um die Trefferquote, ja. Wollte ich gerade sagen.
Im Prinzip
geht es um eigentlich so
als Stürmer geht es um die
daran Trefferquote. Daran wirst du gemessen.
Genau, und dann war es halt so, wie Thorsten Fink gekommen ist, war ich am Anfang noch Stürmer, dann ist aber so ein bisschen mitgeteilt worden, Kajode läuft nicht genug zurück, ich muss auf die Seite und ich fühle mich halt auf der Seite auch aufgrund meiner Ausdauer nicht so wohl. Und dann habe ich halt oft gesagt, okay, dann ist mir die Defensive fast wichtiger als die Offensive. Offensiv, ja, wenn man einen Ball hoch vorschießt auf dem Coyote, der ist eh so schnell, der läuft schon 4-5 Mal alleine aufs Tor. Und ich habe mich dann mehr auf die Defensive konzentriert, was aber mich auch nicht auszeichnet. Also im Endeffekt habe ich einfach meinen Spielstil so verändert, dass ich nicht glücklich war und auch gar nicht irgendwie meine Leistung so zeigen konnte.
Du hast vorhin die Zeit in Krödig angesprochen, dieses halbe Jahr. Das war irgendwie deine beste Saison, kann man das so sagen? Das war im Jahr 2013, da hast du in 20 Pflichtspielen 15 Tore gemacht. Adi Hütter war damals der Trainer, das war die Saison, als Krödig so richtig durchgestartet ist. Hast du eine Erklärung dafür, warum es in diesem halben Jahr so sensationell funktioniert hat?
Schon. Also ich bin 2 Jahre bei Horn gewesen, oder zweieinhalb gleich, wo ich schon sehr viel Rückhalt vom Trainer, von Herrn Streiter gehabt habe, wo ich gewusst habe, okay, auch wenn ich mal 4 Spiele wirklich an Blödsinn spiele, ich spiele trotzdem. Und das ist das, was ich vorher angesprochen habe, mit Vertrauen. Also ich habe einfach gemerkt, okay, ich kann auch mal einen Scheiß spielen. Ja, und dann da war ja das Thema, dass ich zu Sturm gehe, wo sie sich dann aber doch für den Beric entschieden haben. Und ja, dann habe ich, das ist eigentlich auch ganz lustig und so ein Wechsel kommt ja auch selten zustande, dann habe ich Wolfgang Luisa, Co-Trainer damals, auf Facebook geschrieben, hey, sucht euch noch einen Stürmer. Und er so, suchen wir eigentlich, ja. Kommen Sie mal raus. Und dann bin ich mit meinem Berater dort gestanden und ich war ja davor schon mal bei Krödig, wo wir jetzt, sage ich jetzt mal, nicht im Guten auseinandergegangen sind. Und dann hat mir der Hase gleich ein Interview hingehauen. Was, Krödig wird nicht Meister und steigt auf? Und ich so, habt ihr es ja eh anders bewiesen? Okay, passt. Und unterschrieben, fertig. Und eigentlich war ja das Thema, dass ich so quasi als Dreierstürmer hinkomme. Sie wollen, der Tridiner war noch und sie wollten einen großen Einserstürmer holen quasi. Und ich habe aber relativ schnell auch beim Training gemerkt, Herr Hütter will aktiven, aggressiven Fußball spielen, was mir schon sehr liegt von meinem Typus. Und da passt mein Spielertyp vielleicht mehr als die 2 Großen. Und das hat im Endeffekt dann auch so funktioniert. Und im Endeffekt war es halt auch so, wir waren wirklich so eine eingeschworene Mannschaft, die jeder ist für jeden gelaufen, jeder hat für jeden kämpft. Es hat nicht irgendwie gegeben, hey, auf dem Zuli spiele ich nicht, weil ich will es da machen oder mein Freund soll es da machen.
Gibt es ja das in der Bundesliga bei anderen Mannschaften?
Vermehrt.
Okay.
Ja. Und ja, auf jeden Fall, so war es dann halt. Ich gehe nicht näher drauf ein. Ja,
ich merke es.
Aber er fragt sicher nach.
Ja, aber das, nein, das ist zu intern. Da will ich jetzt dann
nicht. Ja, aber ich meine, ist es tatsächlich so?
Ja, desto höher du raufkommst.
Weil in den Interviews ist eigentlich immer das Gegenteil. Also es ist genau, wurscht, ob ich treffe, ja, Hauptsache wir gewinnen.
Desto höher du raufkommst, desto mehr schaut man auf sich.
Okay.
Ja. Also das ist auch das, woran ich, glaube ich, ein bisschen gescheitert bin.
Also bist du zu wenig Egoist?
Für einen Stürmer auf jeden Fall.
Okay.
Mir ist wirklich, natürlich will ich das Tor machen und es fühlt sich für mich schöner an, wenn ich das Tor mache. Aber wenn ich 2 gegen 1 auf den Torwart renne, schieße ich nicht. Auch wenn ich ihn 100%ig mache, ich spiele trotzdem auf, weil die Chance ist noch höher, dass er reingeht. Ist für mich einfach eine Tatsache. Ja. Aber das ist vielleicht, wir haben bei Austria Wien im Nachwuchs haben wir oft einfach Aufgaben gekriegt, wenn wir gegen schlechtere Mannschaften gespielt haben, wo es geheißen hat, okay, wir spielen heute die erste Halbzeit nur mit 2 Kontakten. Oder wir haben einfach so vermehrte Aufgaben gekriegt, wo uns schon eingelimpft worden ist, es geht nicht um dich, es geht um einen Erfolg. Tja, das habe ich ein bisschen beibehalten.
Ja, was ja grundsätzlich bei einer Mannschaftssportart auch so sein sollte.
Auf jeden Fall, aber als Stürmer wird man trotzdem an die Tore gemessen und nicht an die gewonnenen Zweikämpfe oder sonst was.
Du hast deine Zeit bei der Austria angesprochen, du warst im Nachwuchs bei der Austria, hast eigentlich beim FAC in Floridsdorf mit dem Fußballspielen begonnen und hast dich dann dazu entschlossen, 2007 in die Akademie nach Salzburg zu gehen. Mhm. War es der richtige Schritt? Was hat dich gereizt?
Bei Admira war damals ja der Zeitpunkt, wo Chapuisat Konkurs ging, wo man nicht wusste, wie es weiterging. Mir wurde von Admira so ein Jungprofi-Vertrag angeboten, der, ich sage jetzt mal, überschaubar war. Und Red Bull...
Also du warst zwischen Austria und Salzburg noch in der Admira-Akademie.
Genau, ich war noch 2 Jahre. Ja. Genau, ich bin von der Austria-Akademie in Hollabrunn, wo ich ins Internat musste, wo ich 20 Minuten entfernt gewohnt habe. Das war gar nichts für mich, weil ich einfach so auch in der Gruppe eher eine Randperson bin. Bin jetzt nicht so der Halligalli-Typ.
Was heißt Randperson?
Ich beobachte viel.
Okay.
Also ich bin jetzt nicht der Typ, der bei jedem Blödsinn dabei ist und so. Und das ist bei pubertierenden Jungs, glaube ich, nicht immer der beliebteste.
Der Gruppenzwang dann doch relativ hoch, ja.
Genau. Und ja, ich wollte halt zum Training gehen und Fußball spielen, aber ich wollte jetzt nicht die HTL machen. Ich wollte eine Hack machen. Ja, ist nicht gegangen. Ich habe die HTL machen müssen. Das heißt, ich habe schulisch schon meine Probleme gehabt. Dann habe ich ja Internat gehabt, wo ich eigentlich zu Hause wohnen hätte wollen. Ich war 14. Es war für mich einfach zu früh, das Internat. Und ja, dann bin ich zu Admira. Da habe ich dann so ein bisschen gelernt, dass es ein bisschen was anderes als Fußball auch gibt, wo dann halt nach einer Niederlage auch mal Jungs drin gesessen sind und gelacht haben, also oder einen Spaß gehabt haben. Einfach wo es um Fußball geht und nicht nur ums Gewinnen. Und ich bin mit 8 zu Austria und du musstest gewinnen. Also es war immer so, hey, wir sind die Besten, wir müssen gewinnen. Egal, ob da jetzt Bayern München dabei ist oder wir gegen Rapid gespielt haben. Und ja, das war, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt, weil ich einfach so ein bisschen gemerkt habe, okay, es gibt auch was anderes außer Fußball. Und Salzburg war dann einfach für mich der richtige Schritt, weil ich gewusst habe, okay, Red Bull baut da was Großes auf. Ich hab kein Geld dort verdient. Also mir ist zwar die Unterkunft bezahlt worden, weil ich gesagt habe, ich gehe nicht ins Internat, das mache ich nicht mehr. Und dann ist mir eigentlich, es war ein altes Hotel, wo ein Haus daneben war. Und in dem Hotel waren die Eishockeyspieler. Und mir ist gesagt worden, hey, du kannst mit einem zweiten Eishockeyspieler, der auch relativ reif ist, kannst du in dem Haus wohnen. Ich habe also auch keine Vorschriften gehabt. Natürlich putzen und so, ist klar. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie gehabt, du musst um 10 zu Hause sein. Wenn ich um 12 zu Hause war, war ich um 12 zu Hause.
Und warst du auch des Öfteren später als 12 zu Hause?
Wie bitte?
Warst du auch des Öfteren dann später als 12 zu Hause? Weil das ist ja dann das Alter, wo man schon ausreizt, nee, oder was geht?
Ja, ich war eher immer der Brave.
Also, ja, wollte ich gerade fragen. Ja. Diese Freiheit, war das eine willkommene Freiheit oder hast du sie eh nicht genutzt?
Vereinzelt schon, was die Schule angeht. Aber was jetzt Fußball oder Sport angeht, nicht so. Ja. Ich war nie der große Partytiger. Ich bin halt fortgegangen, ja, solange ich Single war, weil ich jetzt mal dachte, okay, vielleicht verpasse ich genau die eine. Und ja, die eine habe ich dann gefunden und dann ist es bei mir auch so gewesen, dass ich nicht mehr, ich hasse überfüllte Clubs oder so. Ich gehe gern mal schön essen oder was trinken und mit guter Musik auch. Kann auch gern lauter sein, aber ich hasse das, wenn ich mich nicht keinen Platz habe zum Bewegen, wenn ich irgendwie ein bisschen die Kontrolle über sowas verliere.
Du bist irgendwie ein ziemlich untypischer Kicker, oder?
Was das angeht, ja. Ja.
Das heißt, weil du vorher auch gesagt hast, du bist ja die Randperson eher gewesen. Hast du dann immer einzelne gute Freunde gehabt?
Eher schon, ja.
Also ich habe aber niemals die ganze Gruppe.
Ja, ich war
Gruppenzwang
nie,
mitgemacht.
Genau, ich war so nie in der Gruppe. Es gibt ja immer so Leute, die halt in der Gruppe aufgehen und es gibt halt Leute, die unter 4 Augen oder unter 6 Augen aufgehen. Und ich war eher der Typ, der unter 4 oder 6 Augen aufgeht. Und halt, ja, ich wollte keinen Hampelmann manchmal spielen, das ist halt nicht meine Art.
Damals war ja die Salzburger Akademie noch nicht diese richtige Kaderschmiede, wie sie heute ist. Du hast dann aber trotzdem den klassischen Weg genommen, also Salzburg dann zu den Juniors, die damals, glaube ich, noch Juniors hießen und noch nicht Liefering. Warum hat es dann nicht damit geklappt, in Salzburg in die Kampfmannschaft zu kommen?
Ich glaube, dass ich schon am Sprung gewesen bin. Also es war ja so, dass die Juniors damals absteigen mussten in die dritte Liga. Und das war eigentlich der Punkt, warum ich gesagt habe...
Aufgrund der Ligareform?
Genau, weil ich gesagt habe, ich will schon in der zweiten Liga, es bringt jetzt nichts, wenn ich in die dritte Liga gehe. Und im Endeffekt im Nachhinein gesehen ist vielleicht blöd gewesen, weil man schon gemerkt hat, okay, jetzt ist dann in dem Sommer, wo ich weg bin, ist dann Martin Hinteregger hoch. Also es ist dann langsam umgerüstet worden und man hat gemerkt, okay, sie gehen jetzt den Weg, den sie jetzt halt einschlagen. Und ich sage, ich wäre da, glaube ich, schon einer von den Spielern gewesen, die vielleicht in Frage kommen. Aber ich habe jetzt damals noch nicht die, ja, die Möglichkeit gesehen, dass ich hochkomme. Ich habe ein paar Mal oben mittrainiert. Aber ja, es war jetzt nicht so, dass man da absehbar war, dass im nächsten halben Jahr 5 junge Spieler hochkommen und zu Einsätzen wirklich kommen.
Bist du jemand, der zurückdenkt mit diesem Was-wäre-wenn-Gedanken?
Ab und zu mal schon, aber im Endeffekt kann ich es nicht verändern. Also ja. Also ich verwerfe den nicht. Gedanken dann auch. Nee, hadern durch nicht. Also im Endeffekt, ich habe mich ja immer bewusst für die Entscheidung immer entschlossen. Und ja.
Aber damals bei den Juniors war schon Adi Hütter auch dein Trainer, der dir ja einige Male dann noch begegnet
genau.
ist. Was bedeutet er dir als Mensch und Trainer?
Er hat mir, ich kann mich erinnern, es war ganz lustig, aufgrund meiner Ausdauer bin ich beim dritten Zweitligaspiel gleich oder zweiten Zweitligaspiel nach 5 Minuten mal kurz so da gestanden. Da habe ich noch im Mittelfeld gespielt und ich kann mich erinnern, da habe ich so zusammengeschissen, dass ich dann wirklich gesagt habe, ich will jetzt einmal bei der U19 wieder spielen, weil ich mich so angegriffen gefühlt habe. Und es war dann aber so, dass ich mit dem Conditrainer einen Plan geschmiedet habe, dass ich, weiß nicht, so und so oft unter der Woche noch laufen gehe, zusätzlich zum Training. Und sie haben gesehen beim nächsten Laktat, dass sich mein Wert noch verschlechtert hat. Und dann haben sie gesehen, okay, es wird halt bei mir nicht so. Und dann hat er schon gemerkt, okay, es ist bei mir nicht an Faulheit gescheitert, sondern einfach, dass meine Gene vielleicht das jetzt nicht so annehmen. Keine Ahnung, woran das wirklich gelegen ist. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg gekommen, sage ich mal so.
Bei mir sind es auch die Gene. Sag ich mal jetzt.
Ja, bei mir ist, meine Mutter war auch eher schnellkräftig, die hat ein bisschen Leichtathletik okay. in der Schule gemacht und so. Mein Vater ist eher ein anderer Typ, der ist eher der Ausdauertyp, aber ich gehe auch so vom Körper und allem drum und dran eher nach meiner Mutter.
Ich denke doch noch, was ich für ein Typ bin, aber mir fällt keine Antwort ein. Also, dann nicht in Salzburg in die erste, sondern ab nach Grödig, ab nach Horn und dann wieder zurück nach Grödig. Und dann sind wir wieder in diesem halben Jahr, wo es wirklich toll funktioniert hat für dich. Und dann bist du im Winter gleich zum SC Freiburg gewechselt. Damals um 700.000 Euro. Das war sehr viel Geld damals für einen österreichischen Fußballer. Vor allem sehr viel Ablöse für einen Club wie den SV Grödig. Würdest du den Wechsel noch einmal machen zu dem Zeitpunkt?
Im Nachhinein gesehen, wahrscheinlich würde ich noch ein halbes Jahr bei Grödig bleiben. Einfach auch aus dem Grund, Freiburg wollte damals 2 große Stürmer haben. Die waren aber zu teuer, die haben es nicht bekommen. Und ich habe im Trainingslager dann eigentlich mit Grödig schon abgeschlossen und habe zu meinem Berater gesagt, passt, egal was jetzt kommt, jetzt bleibe ich. War auch das erste Spiel, wo ich im Trainingslager wieder getroffen habe und da war Freiburg wieder da.
Okay.
Ja, und dann ist es relativ schnell gegangen. Also ich muss halt sagen, es war finanziell natürlich ein Riesenschritt. Also ein Riesenschritt. Ich habe 3,5 Jahre Vertrag bekommen und die anderen Vereine, die vielleicht zu meinem Spielstil ein bisschen besser passt hätten damals zu dem Zeitpunkt, wären nicht auf einen Vorvertrag eingegangen. Und das war aber für mich so, okay, wenn ich mich jetzt verletze, muss nur einen Kreuzbandriss haben und ich bin ein halbes Jahr weg, dann stehe ich vor einem Nix da im Endeffekt. Ich habe in Grödig noch 1 Jahr Vertrag gehabt, zu anderen finanziellen Bedingungen natürlich und ja, die Chance muss man halt nutzen. Muss man
also war schon das Geld ausschlaggebend für diesen Wechsel?
Das Geld, auch meine Form und natürlich auch die Liga. Welcher Junge träumt nicht in Deutschland mal in der ersten Liga zu spielen? Also es war schon so, ich habe den schon mit voller Überzeugung gemacht, aber ich habe auch gewusst, dass es schwer wird für mich mit dem Spielstil, den sie im Moment gespielt haben. Und man hat ja gesehen, den haben sie geändert und jetzt sind sie auch sehr viel erfolgreicher.
Ja, aber ich meine, du hast damals 15 Tore gemacht in 20 Partien. Du hast dein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert unter Marcel Koller. Also du warst schon der Shootingstar des österreichischen Fußballs. Also ein bisschen Geduld wäre vielleicht die richtigere Entscheidung gewesen im Nachhinein.
Im Nachhinein gesehen kann man es leicht so sehen. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe die Entscheidung getroffen und die mit voller Überzeugung. ja, ich habe auch nachher noch ein paar Möglichkeiten gehabt, wo ich vielleicht einen anderen Weg einschlagen hätte können, die ich nicht genutzt habe. Und deswegen, ja, es ist einfach so, ja, es ist so passiert und ich brauchte jetzt nicht mehr nachtrauern. Ja,
du warst 24, hast du diese Entscheidung alleine getroffen? Also Heidi, deine Frau gab es damals schon in deinem
schon,
Leben?
Ja.
Aber hast du auch deine Eltern irgendwie einbezogen oder das vor allem mit dir selber ausgemacht, solche großen Entscheidungen zu treffen?
Im Prinzip war natürlich Heidi und meine Eltern in den Gesprächen eingewickelt, aber im Endeffekt muss die Entscheidung ich treffen, weil wenn ich sage, okay, ich will oder ich traue mir das nicht zu, dann wäre ich geblieben und ich habe es mir schon zugetraut. Ich habe auch dort bei den Spielen gemerkt, okay, eigentlich das funktioniert und ich bin von der Qualität auf jeden Fall auf dem Niveau. Ja, ab und zu spielen halt andere Sachen dann auch noch mit, die im Fußball ja mal im Weg stehen oder so, sage ich jetzt mal.
Welche anderen Sachen?
Ja, es kann ja sein, einfach, wie gesagt, der Trainer wollte einen großen Stürmer, der die Bälle sichert und viel auf der Mittelauflage hin und her schiebt. Und ich war der mit 10 Kilo weniger als jetzt 1,80 oder 1,80 große Windhund, genau, der gewöhnt war, im 16er anzumlaufen und einfach da drin stehen und die Bälle zu bekommen. Und dann hieß es halt auf der Mittelauflage Bälle sichern, ab und zu mal tief gehen und im Idealfall mit 2 Torchancen ein Tor zu machen. Das war ja bei Krödig jetzt auch nicht so, dass jeder Schuss drin war. Also ich habe ja viele Chancen gehabt auf den Grund, dass wir einfach so hoch angepresst haben.
Christian Streich ist der Trainer in Freiburg, ja. Damals schon
noch
gewesen.
Immer.
Ja. Ja. Legendärer Typ. Wie bist du mit ihm ausgekommen?
Menschlich gut. Also kann ich ihm überhaupt nichts vorwerfen, es hat alles gepasst. Dass ich nicht sein Spielertyp zu dem Zeitpunkt war, ja, das ist die Entscheidung vom Trainer und das war so und kann man auch nicht ändern.
Aber wie fühlt sich das dann an? Man ist jetzt an einem neuen Platz, man ist umgezogen, man hat große Träume, große Hoffnungen und irgendwann kommt man drauf, okay, das ist doch nicht das Richtige.
Ja, also ich sage mal so, ich hab schon gewusst, dass ich ein halbes Jahr mal brauche, dass ich mich einfach an die Liga gewöhne und ich glaube, es hat auch gut funktioniert. Ich habe gegen Dortmund mein erstes Spiel gemacht, habe da am Ball in dritten Stock, glaube ich, geschossen, aber habe eigentlich ein gutes Spiel gemacht und habe auch von den Fans eigentlich die Resonanz bekommen, dass es geheißen hat, ja super, du bist genau das, was wir brauchen und ab nächsten Jahr bist du dann voll da. Wir haben die Liga gehalten, wir starten in die Vorbereitung und das war halt ganz was anderes. Also ich war wirklich tot, mucksmäuschen tot, ich habe mich nicht mehr bewegen können da in der Vorbereitung. Und ja, das ist mir dann halt auch so ein bisschen in den Weg gekommen, weil ich natürlich dann bei den Testspielen nicht die Leistung bringen konnte. Und dann ist halt zwei, drei Wochen vor Saisonbeginn ist mir halt gesagt worden, okay, wenn du willst, kannst du dich verändern. Ich hatte damals auch mit Ralf Hasenhüttl ein Gespräch gehabt mit der zweiten Liga, mit Ingolstadt, was eigentlich im Nachhinein gesehen der Schritt gewesen wäre, den ich machen hätte müssen, weil die den Spielstil spielen, die sind aufgestiegen, plus sie hätten eine Kaufoption bekommen. Also es wäre alles eigentlich wahrscheinlich
schon wieder so ein Petty.
Genau, im Endeffekt ja, aber ich habe gesagt, ich bin ein halbes Jahr da, ich habe mich jetzt dran gewöhnen müssen und jetzt, wenn die Vorbereitung vorbei ist, bin ich eh fit. Aber da habe ich dann nicht mehr die Chance bekommen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und so war es dann.
Vor 9 Jahren war Ralf Hasenhüttl noch bei Ingolstadt in der zweiten deutschen Liga. Unfassbar, oder? Wie schnell lebe ich der Fußball geworden ist. Dann war die Herbstsaison in Freiburg eigentlich zu vergessen,
ja.
Kann man schon so sagen. Und dann bist du zurück nach Wien, zurück zur Austria.
Genau.
Mit welchen Erwartungen, mit welchen Zielen?
Eigentlich 1,5 Jahre oder ein Jahr dort zu sein und dann wieder zu Freiburg zurückzukommen. Mhm. Muss ich ganz klar so sagen, es ist auch so mit Freiburg kommuniziert gewesen, dass wir das jetzt einfach nur sehen, dass ich ein bisschen reifer werde oder sich vielleicht irgendwie in Freiburg der Spielstil eben ändert, dass ich mehr reinpasse. Und ja.
Warum hatte ich dann nach dieser Zeit bei der Austria der Weg nicht wirklich zurück nach Freiburg, sondern gleich in die Schweiz geführt, zu Young Boys Bern? Wegen Adi Hütter?
In dem Fall auf jeden Fall. Ich hätte ja noch ein halbes Jahr Vertrag gehabt bei Austria. Habe aber auch aus dem Grund, weil ich Linksmittelfeld gespielt habe, wo ich einfach mich nicht sehe, dann ja, die Austria gebeten, dass ich die Chance nutzen darf, auch weil ich gewusst habe, wie Adi spielt. Und ja, auf jeden Fall war das schon ein richtig cooler Club. Also man muss auch sagen, schade, dass ich dort nicht geblieben bin. Das wäre auch sowas gewesen, wo ich sage, da hätte ich mir definitiv vorstellen können, länger zu bleiben.
Aber die Kaufoption wurde da nicht gezogen?
Ja, das wurde mir von Anfang an mitgeteilt, die Kaufoption ist zu hoch. Und ich habe es dann auch mit Freiburg verhandelt. Also wir haben das wirklich runtergedrückt auf die Summe, die IB haben wollte. Und an dem Tag haben sie aber schon einen alten Publikumsliebling verpflichtet, wo ich aber auch gleich gewusst habe, der wird nicht lange da sein.
Was auch, Entschuldigung, was auch die Sehnsucht so ein bisschen nach Adi Hütter, nach einem Trainer, Fall. Der auch menschlich mit dir umgehen kann und mit deiner Sensibilität?
Ja, das war auch damals bei Krödig der erste Satz, wo ich mich für Krödig dann entschieden habe, weil Adi gesagt hat, er weiß genau, dass er menschlich viel dazugelernt hat und dass er die eine oder andere menschliche Sache bei mir damals verfehlt hat bei Red Bull. Und das muss ich ihm auch zugute halten, weil es gibt nicht viele Trainer, die zu ihren Fehlern stehen. Natürlich Spielaufstellung und sowas ja, aber alles, was die Presse oder so jetzt nicht mitbekommt. Und da hat er offen kommuniziert, er hat bei mir im Umgang manche Sachen vielleicht ein bisschen falsch angegangen und da hat er dazugelernt und ja, war auf jeden Fall, also ich wollte unbedingt zu ihm, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was zeichnet ihn als Trainer aus?
Alles. Er war wirklich der beste Trainer, den ich hatte bis jetzt.
Warum?
Menschlich, fachlich, der brennt für Fußball, der brennt für die Fußballidee, die er verkörpert oder die er spielen lassen will und klare Grenzen. Also er setzt extrem viel Wert auf Disziplin, was ich als Fußballer eigentlich wichtig finde.
Was bei dir gar nicht so notwendig war, aber bei den
Kollegen bei mir vielleicht. Nicht, aber es ist jetzt trotzdem so, dass man sagt, wenn jetzt ein Trainer ist, der jetzt nicht sehr autoritär ist, dass man mal sagt, ja okay, heute ist eh lockeres Training, mach halt wirklich locker. Und das, bei ihm war ein lockeres Training schon körperlich locker, aber du warst mit vollem Elan dabei. Das ist einfach trotzdem so einfach vom Feeling ist das ein bisschen was anderes als, ist schwer zu erklären jetzt, aber man merkt es am Platz, ob jetzt einfach nur locker trainiert wird oder ob locker mit Zug drauf trainiert wird.
Hast du mit ihm nach wie vor Kontakt? Ist er sowas wie ein Mentor geblieben für dich?
Ich habe vor 2 Wochen mit ihm telefoniert. Ja, also wir hatten jetzt eine Zeit lang nicht Kontakt und jetzt vor 2 Wochen habe ich ihn mal angerufen und haben wir, ja, ich glaube, eine knappe Stunde telefoniert. Also,
das heißt, du weißt, wo seine Karriere fortgesetzt wird.
Ich weiß, was er sich
wünscht. In der Premier League, das wissen wir auch, ja.
Ich weiß, was er sich wünscht, aber ich weiß nicht mehr, nee.
Okay.
Da hält er sich bei mir auch bedeckt.
Gut, dann war es in Bern vorbei. Adi Hütter ist nach Deutschland gegangen, hat dort große Erfolge. Ja, ist noch geblieben, ist Meister geworden, ist dann nach Deutschland gegangen und hat eine große Trainerkarriere hingelegt und du bist zurück nach Österreich, nach Graz, zu Sturm. Du hast vorhin gesagt, du hast dich dort extrem wohl gefühlt. Warum?
Weiß nicht, die Stadt ist cool. Ich war 2,5 Stunden von zu Hause entfernt. Ich war ja 1,5 Stunden von meinen Eltern entfernt. Es war trotzdem mal wieder schön, zu Hause zu sein und aber trotzdem bei einem Club, wo man sagt, okay, die Fans sind Weltklasse, das haben wir jetzt auch im Cupfinale wieder gesehen. Das ist trotzdem schon was in Österreich einfach ab und zu fehlt. Vor allem, wenn man von Deutschland zurückkommt, denkt man sich manchmal, okay. Aber es war einfach wirklich cool. Die Stadt, das Trainingszentrum, der Verein, ich habe mich wirklich einfach wohlgefühlt.
Frankfurt?
Hat auch gut gepasst. Also ich habe natürlich eine nicht so einfache Zeit gehabt, weil Daniela alles getroffen hat. Der hat die Phase, die ich halt bei Krödig hatte. Und wir einfach das Spielsystem auf einen Stürmer gespielt haben. Und ja, dann nach dem ersten halben Jahr war es ja so, dass wir das Spielsystem geändert hätten und dann habe ich mich aber verletzt gegen Fenerbahce und dadurch haben wir das Spielsystem wieder aufs Alte umgeändert und dann ist halt nicht mehr geändert worden und da kann man halt auch nicht sagen, hey, Danny hat getroffen, warum soll ich dann spielen?
Aber wenn ich mir den Spielstil, den Adi Hütter mit seinen Mannschaften spielt, anschaue und den von Franco Foda, wie passt das zusammen, dass du mit beiden sehr gut ausgekommen bist?
Weltenunterschied, aber ich habe auch meinen Spielstil ein bisschen anpassen müssen oder angepasst. Dadurch, dass Danny natürlich jetzt nicht der, ich sage jetzt mal, der Kämpfer war, mich zeichnet schon das aggressive Spiel eigentlich aus und dass ich in Zweikämpfe gehe, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht der Hühne bin. Und ja, ich glaube, ich habe halt so meine Leistung da einbringen können, was dann auch geschätzt wurde. Was auch, glaube ich, von den Sturmfans zum Teil wirklich geschätzt wurde.
Und wenn man sie menschlich vergleicht, Adi Hütter und Franco Foda?
Ja, das ist natürlich ein gewisser Unterschied. Also es ist trotzdem sehr autoritär, das ist bei beiden der Fall gewesen. Aber der eine ist halt so an den Spielern mehr dran und der andere ist halt so, dass er sagt, hey, ich bin der Trainer, ich gebe das vor, wenn ihr das macht, dann seid ihr erfolgreich. Und es war jetzt nicht so viele persönliche Gespräche. Obwohl ich da eben, wie vorher erwähnt, wie ich im Krankenhaus war, hat er mich eigentlich am häufigsten angerufen. Und da sieht man schon, dass er sich sehr wohl Gedanken über Spieler macht und so. aber seine Trainingssteuerung halt jetzt nicht die Nähe oder so die Nähe zulässt.
Nicht so nah dran am Spieler.
Genau.
Wie ist es dir als sensibler Mensch dort dann gegangen?
Da war ich schon abgehärtet.
Ah, okay.
Da habe ich schon genug erlebt dann.
Hat dich der Profifußball härter gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Ja, kann man schon sagen.
Dickere Haut jetzt als vor 10 Jahren.
Ja, also ich nehme nicht mehr so viel zu Herzen.
Aber weil du einfach viele Dinge nicht mehr nahe an dich heranlässt?
Nein, man lernt ja den Umgang. Ich glaube, auf der Baustelle ist auch ein anderer Umgang als im Büro. Und
kommt aufs Büro an.
Auch klar. ich sage jetzt mal, man gewöhnt sich einfach auch dran. Und ja, wenn du von der U19 hochkommst zu Profis, ist das einfach was anderes. Und das muss man sich gewöhnen. Und ja.
Aber würdest du sagen, du warst zu weich? Oder sagst du, nein, ich war okay, so wie ich war, aber das Geschäft ist einfach zu hart?
Ich sag, ich war vom Nachwuchs hoch eventuell ein bisschen zu weich, aber auch damals sehr überzeugt von meinen Fähigkeiten, die vielleicht noch nicht alle gesehen haben. Aber und ich sage jetzt mal, ich war schon der Typ, der dann irgendwie gesagt hat, Trainer, warum spiele ich nicht, ich bin besser. Das kommt dann halt als 18-Jähriger auch nicht so gut an manchmal. Ja. Dabei war ich dann halt trotzdem direkt, auch wenn ich...
Okay, das ist jetzt interessant, das passt jetzt nicht
ja,
zu dem Bild
zusammen,
eigentlich,
aber,
vom, ja. das ich bis jetzt
eine
von dir hatte.
Eine komplexe Persönlichkeit.
Ja, also auf der anderen Seite sehr sensibel.
Vielleicht mehr.
Ja. Vier ne. plus ein Hund.
ja. Naja, ist eigartig zu sagen, aber ich
naja, weil du hast man hat einen weichen, sensiblen Philipp Zulechner auf der einen Seite, der sich sehr viel zu Herzen nimmt und irgendwie so ein bisschen am Rand der Gruppe steht und auf der anderen Seite ist er aber stark genug, zum Trainer zu gehen und zu sagen, ich bin besser als der, bitte, ich möchte spielen.
Ja.
Oder?
Aus den Fehlern habe ich aber auch gelernt. Also das
aber wie passt das zusammen?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Okay.
Es war einfach so, also ja.
Medi, geht's gut?
Sie träumt, glaube ich.
Sie schläft, liegt unter dem Tisch und fühlt sich wohl.
Sie träumt genau. Vom Rehaxen.
Rehaxen und schaut schon.
Sturm, ein Club mit sehr viel Strahlkraft. Du hast dich dann auch wirklich wohlgefühlt, hast auch deine Leistungen gebracht, auch wenn du dort nicht mehr der typische Goalgetter warst, wie in Grödig, oder? Hast du dich verändert? Hat sich dein Spielstil verändert?
Ich glaube, dass ich bei Sturm 80% der Einsätze, die ich von Beginn hatte, habe ich getroffen. Ich bin nicht so der typische Ersatzspieler, der dann halt einfach im vollen Schwung reinbringt. Ich habe mich immer so gesehen, dass ich der Stürmer bin, der halt viel herumschwimmt am Platz und jetzt nicht irgendwie sehr aktiv ist oder ab und zu auch mal einfach zu spät ist beim Ball, wo man sich denkt, hey, schlaft der da vorne? Aber ich habe halt gewusst, okay, im 16er habe ich meine Stärken und dann bin ich da. Aber zu 90%, wenn du in Führung bist und reinkommst, geht es ums Spiel zerstören. Also ich habe da einfach auch, wie gesagt, ich habe mein Spielstil ein bisschen angepasst. Ich habe viele Kopfbälle gehabt, habe viele Bälle sichern müssen, aber ich war jetzt nicht mehr dort, wo ich mich eigentlich am wohlsten gefühlt habe im 16er. Und ja.
Ich finde jetzt interessant, dass du mit der Joker-Rolle dich nicht anfreunden konntest, weil du da auch vielleicht gesehen hast, wenn mich der Trainer auf die Bank setzt, dann hat er nicht so viel Vertrauen
mir
gegeben, weil sonst würde ich ja von Anfang an spielen.
Kann auf jeden Fall sein. Kann ich, weiß nicht, so weit habe ich mich noch nie hineingeguckt. Aber
Hattest du jemals einen Mentaltrainer, der dir diesbezüglich geholfen hat?
Zu Hornzeiten, ja.
Da war schon dann lange auch, her.
Ja, da war dann aber auch die erfolgreichste Zeit und ich habe aber zu der Zeit, wo ich ihn hatte, habe ich gesagt, ja, es bringt mir nichts. War aber dann danach, war die erfolgreichste Zeit, wo ich auch am klarsten im Kopf war. Im
Endeffekt. Weil du die Wertigkeit, die ein Mentaltrainer vielleicht hat für einen Profisportler damals noch nicht erkannt hast, wertgeschätzt hast?
Genau. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es auch nicht, wie ich dann in Grödig erfolgreich war, gesehen, weil es ja eh gelaufen ist, aber... Ich sage jetzt so, dann bei Austria ist mir das dann schon so ein bisschen klar geworden, dass das schon der Mentaltrainer damals viel Einfluss drauf hatte.
Aber noch einmal Kontakt mit ihm aufzunehmen oder dir einen neuen zu suchen, das stand
nicht. Neuen habe ich schon mit ein paar gesprochen, aber es war einfach so, ich kannte ja jetzt das Mentaltraining von einer Schiene und jeder hat das natürlich ein bisschen anders. Und ich habe mich nicht darauf einlassen können, dass ich das jetzt anders mache. Und mit dem anderen Mentaltrainer bin ich aber jetzt so ein bisschen im Krach auseinandergegangen, weil es einfach meiner Meinung nach viel zu viel war, was ich dafür bezahlt habe. Es war mit Prozente und ich habe mit Prozente von meinem Gehalt, wo ich aber ja, bei Horn jetzt sicher kein Vermögen verdient habe. Und da, ja, das war für mich dann ein No-Go, wo ich gesagt habe, ja, ein klarer Cut, das geht so nicht.
Aber du hattest ja da zum Beispiel eben in Graz dann schon deine Frau, mit der du schon verheiratet warst. Ich glaube, ihr habt zu Austria-Zeiten geheiratet.
Genau, ja.
Und habt euch schon einige Jahre vorher kennengelernt. Wie gesagt, das war, glaube ich, 2009 in Salzburg, wenn ich das richtig recherchiert habe. Genau. Sie ist Model, glaube ich. Ja. Ist sie überall hin mitgegangen oder wie habt ihr das arrangiert?
Sie hat in Grödig war sie nicht mit. In Wien haben wir zusammen gewohnt, wie ich bei Horn war. Und dann nach Freiburg, da musste sie noch ein halbes Jahr weiter studieren und dann ist sie mit. Und ab dann war sie immer dabei. Ja.
Wie wichtig ist sie für dich?
Ja, auf jeden Fall mein Anker. Also auch wenn es schlecht läuft oder gelaufen ist, war sie immer da und hat mich jetzt nicht behandelt nach einem Stürmer, der jetzt nicht getroffen hat oder getroffen hat. Sie hat auch nicht viele Spiele im Stadion sich angesehen. Das war mir eigentlich immer wichtig, dass ich so ein bisschen Abstand privat vom Fußball bekomme.
Also interessiert sie sich gar nicht für Fußball eigentlich?
Ja, gar nicht. gar nicht. Also sie ist dann natürlich, bei Sturm war sie dann schon, weil sie da halt auch dann mehr Freundinnen hatte, weil wir doch länger dort waren, ist sie schon regelmäßig ins Stadion gegangen, aber eigentlich auch nur, wenn absehbar war, dass ich von Anfang an spiele und wenn nicht, dann hat sie es gar nicht interessiert.
Wie viel ist sie eigentlich unterwegs in ihrem Job?
Das ist sehr variabel, ehrlich gesagt. Also manchmal ist ein Monat wirklich 3 Wochen jeden Tag irgendwo und dann ist sie wieder einen Monat nur zu Hause. Also es ist nicht viel länderübergreifend, es ist viel Österreich-Deutschland. Ja, das ist überschaubar.
Und ihr habt schon Shootings gemeinsam gemacht. Ja. Wäre das was für dich? So?
Ich mache es mittlerweile schon nebenbei so ab und zu. Und ja, es macht Spaß, aber es ist jetzt nicht meine Leidenschaft. Aber natürlich, es ist lustig, es ist eine coole Abwechslung und ja, macht schon Spaß.
Aber hat dann gleich einmal im Deutschen Boulevard, als du zu Freiburg gegangen bist und in Schweiz für Aufsehen gesorgt, oder? Wie seid ihr da damit umgegangen?
Und ich lese kaum Zeitungen, deswegen habe ich es gar nicht mitbekommen und dann haben es die Spieler natürlich gezeigt.
Aber hast du auch die Bild-Zeitung, diesen Artikel irgendwie gelesen? Da stand, er soll für Tore sorgen, aber der sexy Österreicher wird auch die Mädels erfreuen.
Das ist in Freiburg nicht so gut angekommen, weil Freiburg ja doch eher so ein Verein ist mit Understatement und so. Und ja, obwohl, ich glaube, sie haben da auch drüber hinweggesehen. Es war ihnen dann im Endeffekt auch egal. Aber natürlich war es vielleicht nicht der schönste Einstand dann. Das war bei der ersten Trainingswoche, war der Artikel.
Aber dir ist es egal, wenn so über dich geschrieben wird?
Okay. Ja. Im Endeffekt, ja, man weiß ja, wie es mit den Zeitungen ist. Man muss irgendeine Schlagzeile, die viele anklicken. In dem Fall Sex Sales. Deswegen haben sie es vielleicht so versucht zum aufmerksam drauf machen, keine Ahnung.
Wie blickst du jetzt im Nachhinein auf deine zweite Deutschlandzeit zurück? Also Erzgebirge Aue und dann Hallischer FC?
Also auf Aue sehr dankbar. Es war auf jeden Fall damals so der Verein, der meine Karriere gerettet hat. Auch wenn es wirklich nur mit dem ersten Trainer sehr gut gelaufen ist und dann eher so die Position des Ergänzungsspielers. Ich bin zwar, glaube ich, jede Partie reingekommen, aber immer halt nur 5 bis 10 Minuten. Wurde halt Stürmer, das ist halt undankbar. Und vor allem in der zweiten Liga, wo man weiß, es geht viel um Kampf und Lauf. Ja, es ist halt dann, wie ich vorher schon gesagt habe, viel zerstören und so. Und ja, es liegt mein Naturell oder mein Spielstil jetzt nicht zu 100%, obwohl ich das halt schon viel adaptiert habe.
Das war Medi, kurz.
Genau, Halsband. Soll ich runtergeben?
Nein, kein Problem.
Alles gut.
Sie soll sich wohlfühlen.
Das tut sie unterm Tisch immer.
Aue und Halle. Wie lebt sich's im früheren Ostdeutschland?
Man merkt es natürlich zum Teil.
Immer noch?
Ja, zum Teil schon. Man merkt es auch an den Leuten, die nicht aus dem Osten sind, wie sie über den Osten reden. Aber ich meine natürlich, Aue ist jetzt keine schöne Stadt oder so. Aber du hast trotzdem die Wälder dort mit dem Hund, das war perfekt. Also ich habe mich trotzdem wohlgefühlt, auch die meisten Spiele haben in Chemnitz oder in Zwickau gelebt. Und ich bin aber in Aue gewesen und habe in Aue gelebt, weil ich gesagt habe, okay, ich fahre die 30 Minuten nach Zwickau oder nach Chemnitz, wenn ich raus will. Und ja, wenn nicht, dann bin ich da und ich habe mich schon identifizieren können damit. Und man merkt auch, dass sie charakterlich, unsere Österreicher, ein bisschen ähnlicher sind.
Inwiefern?
Sie verstehen Sarkasmus.
Okay. Das, im Gegensatz zu Westdeutschen.
Das war in Freiburg nicht so.
Nee, war nicht so. Ja, ja, also einfach vom Charakterlichen. Ich gehe jetzt das Halsband kurz runter. Vom Charakterlichen hat das uns einfach, ähnelt uns das ein bisschen mehr einfach, finde ich.
Ja, okay.
Ja, und Halle war eine super tolle Stadt. Ja, da hat mich der Bruder von dem Trainer, der mich nach Aue geholt hat, hingeholt. Und war auch eine coole Zeit, aber ich sage auch, die dritte Liga ist kein leichtes Pflaster. Hm. Und
das geht schon ziemlich auf die Knochen, oder?
Ziemlich, ja. Und dann war es auch so, dass sie einfach verjüngern wollten. Die haben, glaube ich, einen Großteil der älteren Spieler weggegeben und haben sich ganz neu aufgestellt, was man auch akzeptieren muss.
Aber bist du ein Mensch, der dann die Gewohnheiten, wenn du jetzt nach Freiburg, nach Halle, nach Aue gehst, relativ schnell annimmst, dich einfügst? Man merkt es ein bisschen an der Sprachfärbung, das Nee kommt immer.
Ja, also vom Dialekt auf jeden Fall. In Aue habe ich schon ein bisschen österreichisch reden können und da haben sie schon verstanden. Es gibt auch jetzt einen Freund, mit dem der hat leider seine Karriere beenden müssen, einen Knorpelschan. Ehemaliger Mitspieler, der schickt mir jetzt noch jeden Tag, glaube ich, irgendein Video auf Instagram mit so einem österreichischen Dialekt. Und die Geburtstagsgrüße sind auch immer in die Richtung gehend. Ja. Und ja, auf jeden Fall, ich passe mich schon ganz gut an, glaube ich.
Aber dein Ende, habe ich auch gelesen, hast du aus Social Media erfahren, wo man sich irgendwie von dir verabschiedet hat und dir gedankt hat für deine Leistungen. Und
in Aue tickt die Uhr einfach ein bisschen anders, sage ich jetzt mal so. Und ja, es war ja dann noch ein zweiter Trainerwechsel, der am liebsten alle über 30 ausgelotet hätte. Und da war ich das leichteste Opfer. Paco Terrestre, der erfolgreichste Stürmer dort damals, den haben sie verkauft für, ich sage jetzt mal, billiges Geld, den man eigentlich nicht so gehen lassen darf. Das ist schon bei den Fans nicht gut angekommen. Dann waren noch zwei, drei Publikumslieblinge im Gespräch, die eigentlich weg sollten. Und da war ich einfach das leichteste Opfer. Im Endeffekt habe ich auch damals gesagt, der Trainer, zu dem Zeitpunkt, wo ich den Vertrag aufgelöst habe, der Trainer wird auch nicht lange da bleiben. Und ich glaube, zwei, drei Wochen später war er dann auch weg. Ja, das war zum Beispiel ein Trainer, wo ich überhaupt nicht zusammengekommen bin damit.
Wer war das jetzt noch ganz kurz?
Soll ich den Namen sagen?
Könnt jetzt schnell nachschauen.
Schiplewski heißt er.
Ja, genau.
Der ist, glaube ich, jetzt in Zypern, ist der jetzt, glaube ich.
Okay.
Aber da sind wir wieder bei diesem harten Geschäft Fußball.
Auf jeden Fall. Also,
wenn du einen Sohn hättest, würdest du ihm abraten, Fußballer zu werden?
Ich würde ihm einen Einzelsport raten. Du bist nicht abhängig von anderen. Da geht es um deine Leistung. Im Nachhinein gesehen, glaube ich, wäre das für mich auch besser gewesen, weil dann gibt es keinen Trainer, der zu mir sagt, hey, du spielst nicht, weil du stinkst oder weil du nicht schöner bist. Und da geht es wirklich um deine Leistung. Finde ich irgendwie fairer, unter Anführungszeichen.
Aber gab es diese Option in deiner Kindheit, weil du hast gesagt, deine Mutter war Leichtathletin?
Ich habe Tennis gespielt, aber jetzt auch nicht auf dem Niveau wie Fußball. Okay. Also, nee. Nein.
Na. Okay, das klingt jetzt aber schon irgendwie sehr ernüchtert.
Überhaupt nicht. Also ich habe das Fußballgeschäft genossen, aber ich sage auch, zu meinem Typus hätte es wahrscheinlich besser gepasst im Einzelsport.
Ja, aber ist ein echter Goalgetter, ein echter Torjäger nicht auch irgendwo Einzelsportler?
War ich ja dann im Endeffekt nicht auf die Länge meiner Karriere gesehen.
Mhm. Gut. Und dann ging es ab nach Norwegen.
Ja.
Zu Oddsbikka. Mhm. Dort hast du nur zwei Spiele gemacht. Warum?
Ja, ich bin ja da mitten in der Saison hingekommen, das ist eine Ganzjahressaison. Also da waren die letzten 10 Spiele. Und natürlich, bis man mal so im körperlichen Zustand ist, dass man Spielpraxis hat, waren bei mir schon 3 Wochen vergangen, es sind 7 Spiele. Und dann war es einfach so, dass ich geholt worden bin, weil sie einen älteren Stürmer haben wollten, der halt die Jungen so ein bisschen lenkt und leitet. Und das war eine sehr junge, aber sehr talentierte Mannschaft, wo der Spielstil aber in Norwegen ganz, ganz anders ist. Und mir wurde es so ein bisschen verkauft, dass wir ganz vorne anpressen wollen, also wieder meine Stärke quasi. Und dann war es aber so, dass die Mannschaften in Norwegen selbst die erfolgreichsten und die stärksten Mannschaften defensiv einfach im Mittelkreis eigene Hälfte stehen. Theoretisch kann der Innenverteidiger von der gegnerischen Mannschaft flanken. Und dann sind die Wege zum Tor halt 70 Meter, was nicht meine Stärke ist, weil meine Stärke ist im Ball annehmen und schießen. Im Training hat das super funktioniert und der Trainer war auch sehr zufrieden mit mir, auch wie ich mich eingegliedert habe und auch mit den jungen Spielern umgegangen bin. Aber wir haben halt relativ schnell gemerkt, dass der Spielstil nicht matcht. Ja. Deswegen haben wir uns dann auch schnell entschieden, dass wir den Vertrag nicht weiter verlängern werden. Und dann die letzten 3 Spiele hatte ich so ein bisschen Probleme mit der Leiste, wo ich dann auch gesagt habe, ich riskiere jetzt nichts mehr, wenn wir eigentlich schon wissen, dass wir die Liga gehalten haben, plus ich eigentlich nicht weitermachen werde bei euch, dann riskiere ich jetzt nicht irgendwie die Gesundheit, weil es kann ja trotzdem was kommen.
War Norwegen dennoch eine Reise wert?
Auf jeden Fall. Ich habe viele...
Konntest du das Land genießen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe viele nette Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt noch regelmäßig Kontakt habe, fast mehr als mit denen aus meinen alten Stationen. Ich bin wirklich, also die sind total nett. Es ist unglaublich, wirklich jeder, egal wo du hingehst, auch wenn die nicht wissen, ob du Fußballer bist oder sonst was. Also es war auf jeden Fall 100%. Außerdem war es ein großes Ziel von mir, in einem Land zu sein, wo ich nicht Deutsch spreche.
Ja. Weil du Englisch lernen wolltest oder hast du Norwegisch gelernt?
Ich hätte
Norwegisch, also lernen, verbessern.
Ich hätte Norwegisch angefangen, wenn ich geblieben wäre. Also okay. Ich habe schon so vereinzelt im Hotel mit den Rezeptionistinnen und so gesprochen und gefragt, was heißt das und das, aber hängen geblieben ist jetzt nicht viel.
Gut, und dann war es in Norwegen vorbei und wie lang gibst du dir Zeit, um jetzt zu entscheiden, ob es wirklich vorbei ist?
Im Prinzip.
Mit Fußball?
Im Prinzip kann man sagen, wenn das jetzt vor dem Transferfenster eigentlich nichts passiert, wo man sich an Gespräche annähert, ist es vorbei, weil dann bin ich 7, 8 Monate vereinslos mit 33. Ja, kann man so realistisch sein. Ich hätte schon 1, 2 Angebote aus unteren Ligen, aber ja, ich glaube, das werde ich nicht machen.
Warum nicht? Reizt es das nicht, nochmal irgendwie zu den Wurzeln zurückzukehren?
Ich glaube, dass ich dann länger am Fußball hängen bleibe und... Ja, wie ich vorher gesagt habe, ich bin Mensch mit klaren Zielen und dann konzentriere ich mich lieber auf die neuen Ziele für mein Leben.
Das heißt, du willst dann einen bewussten Schnitt setzen?
Ja, genau. Ich glaube, es ist einfacher für mich, weil ich weiß auch, dass ich ehrgeizig bin. Ich weiß auch, dass wenn ich im Training dann ja vielleicht nicht die Qualität habe, die ich mir wünsche, egal ob es mich betrifft oder die Mannschaft betrifft, werde ich dann auch irgendwie frustriert und ich glaube, das besser für mich ist, einen klaren Schritt zu machen.
Dein Lebensmittelpunkt ist jetzt Amstetten?
Genau, wir haben in Amstetten ein Haus gebaut.
Das soll auch so bleiben?
Im Prinzip bin ich habe das Haus jetzt 4 Jahre oder 5 Jahre und ja, jetzt bin ich das erste Mal ein halbes Jahr wirklich zu Hause. Also, jein, ich weiß, wie es im Fußball ist und wenn ich im Fußball bleibe, kann es schon sein, dass ich woanders bin. Aber ja, das haben wir immer irgendwie gehandhabt und geregelt und schaffen wir auch jetzt.
Ohne jetzt indiskret zu sein, wie lange kannst du ein sorgloses Leben führen, ohne dass du irgendwas arbeitest? Oder gibt es also, sowas wie Existenzsorgen oder Zukunftssorgen bei dir?
Zukunftssorgen, also ich bin nicht ausgesorgt, habe ich nicht. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Ich habe genauso auf mein Haus einen Kredit laufen, auch aus Gründen, weil es einfach wirtschaftlich klüger ist. Aber ausgesorgt habe ich nicht. Und für mich ist aber so, dass ich sage, mich juckt jetzt alles. Ich muss irgendeine Aufgabe haben. Also mir reicht es nicht, dass ich zu Hause jetzt jeden Tag trainiere und dann Rasen mähe. Das kann ich nicht. Ich brauche jetzt irgendeine Aufgabe und ja, die wird hoffentlich zeitnah kommen.
Das Interessante ist ja, dass ihr beide Jobs habt oder bei den Jobs erfolgreich wart, die ein gewisses Ablaufdatum haben natürlich.
Im Prinzip ja. Ich sag bei Heidi hat schon ein bisschen anders vorgesagt, sie macht schon Retusche, also sie hat bei einem Fotografen in Deutschland gelernt, macht Bildbearbeitung, Retusche und kann auch fotografieren, wo sie aber bei Retusche sich eindeutig wohler fühlt. Und da sind wir auch schon so ein bisschen drin, dass wir einfach das Gewerbe ein bisschen größer machen und einfach erweitern. Und bei mir wird sich jetzt zeigen, was kommt.
Aber du hast sie nie so einen zweiten Bildungsweg irgendwie?
Ja, ich mache ein Sportmanagementstudium. Also das ist aber jetzt kein richtiges Studium, das ist einfach zum zertifizierten Sportmanager, weil ich keine Matura habe. Und ja, das ist schon ein Bereich, der mich interessiert, aber ich habe jetzt nie irgendwie geschäftsmannstechnisch irgendwie schon was aufgebaut, was ich im Nachhinein eigentlich schon seit 3, 4 Jahren das Richtige für mich suche oder gesucht habe, aber nie irgendwie den Schritt dann gewagt habe, weil ich einfach sage, okay, wahrscheinlich hätte ich mir einen nehmen sollen, einen Partner, mit dem ich das gemeinsam mache, wo ich sage, okay, der hat schon ein bisschen das Know-how. Ja. Jetzt wird man sehen, ob ich es einfach alleine mache oder ob ich es mit
mir mache. Wenn du jetzt zwei Angebote auf dem Tisch liegen hättest, das eine als Sportdirektor, das andere als Trainer, wofür würdest du dich jetzt entscheiden, aus dem Bauch heraus?
Trainer.
Warum?
Weil ich jetzt merke, wie viel Spaß mir es macht. Also wirklich Spaß, jetzt mit der U17, wo man merkt, hey, die Jungs nehmen das einfach an zum Teil und die hören dir zu oder kommen auch her und fragen dich. Außerdem glaube ich, dass ich von einigen guten Trainern lernen konnte, wie man es richtig macht und ich auch ein bisschen was gesehen habe, wie man es nicht so...
Okay, abgesehen jetzt von Adi Hütter, von wem hast du am meisten mitgenommen?
Ich habe eigentlich von jedem Trainer irgendwas mitnehmen können. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, also ich, definitiv Adi Hütter war der, wo ich einfach am meisten mir abschauen konnte und auch am meisten gelernt habe. Aber es auch ein Thorsten Fink, den seine Ansprachen waren brutal. Also der hat dich aufs Match so heiß gemacht. Ja, dann Christian Streich in der Analyse, wie konkret man auf Kleinigkeiten eingeht. Man hat wirklich überall was mitgenommen, aber natürlich auch bei jedem vielleicht mal irgendwie die eine oder andere Kleinigkeit, die nicht so toll ist.
Aber wenn du diesen Trainerweg schon irgendwie vor dir siehst, warum dann die Sportmanagement-Ausbildung?
Möglichkeiten schaffen, plus mich interessiert der Bereich auch. Also ich sage ganz ehrlich, ich könnte mir das schon vorstellen, aber ich sage, noch sehe ich mich eher am Platz.
Aber ich sehe das so, das Leuchten in deinen Augen. Das heißt, du hast vorher gesagt, ja, ich weiß noch nicht so recht, aber also da leuchten sie jetzt dann doch am meisten für das Trainergeschäft.
Ja, schon. Also wie gesagt, macht es echt Spaß, aber bei mir ist halt so das Thema, ich habe, 10 Spiele zu wenig. Das heißt, ich konnte die
Ausbildung, Bundesliga-Ausbildung.
Genau, konnte ich gar nicht überspringen. Ich habe jetzt mit dem Kindertrainer schon begonnen. Jetzt fange ich im August. Ich glaube, im August ist der Kurs mit einem C-Schein an. Das ist Jugendtrainer. Mit dem darf ich aber noch nicht mal eine Akademie trainieren.
Das heißt, dauert noch lange.
Im Prinzip brauche ich noch 2 Jahre, dass ich überhaupt eine Akademie trainieren darf. Und ja, das ist so das Thema, wo ich sage, okay, das ist einfach noch ein bisschen weiter entfernt.
Aber realistisch, ja, Entschuldigung, ist es realistisch oder gibst du dir die Zeit oder sagst du, ich bleib, okay,
auf jeden Fall verfolgen, aber ich kann mich jetzt nicht nur darauf verlassen, das ist auch klar.
Gut, jetzt wohnst du in Amstetten, jetzt machst du dann die Trainerausbildung von der Pike auf. Jetzt könnt ihr mir vorstellen, da wird ja irgendeiner in dem Club auf die Idee kommen zu sagen, Philipp, wir spielen zweite Liga, willst nicht ein Jahr bei uns spielen?
Hat auch Gespräche gegeben, aber ich habe mich ja bei Amstetten 2-mal fit gehalten und ja, es ist einfach nie zustande gekommen, aus was für Gründen auch immer, es hat einfach nicht so gepasst. Außerdem habe ich gesagt, ich würde gerne in Österreich erste Liga nochmal spielen, wenn, und ich will nicht zweite Liga spielen, sage ich ganz ehrlich.
Gut.
Ist jetzt gar nicht irgendwie diskriminierend oder irgendwie Kritik an der zweiten Liga, ist einfach so, es hat für mich einen Charme, mit der ersten Liga aufzuhören und jetzt auch nicht eben deswegen unterklassig zu spielen, auch jetzt dritte, vierte Liga, wo ich sage, irgendwie hat es für mich einen Charme, dass ich sage, hey, ich habe in Norwegen erste Liga vielleicht aufgehört.
Gut, aber es könnte auch sein, wenn jetzt ein Bundesliga-Club kommt in Österreich, der sagt, ich brauche einen schnellen Stürmer, der körperlich noch gut beisammen ist, der Erfahrung gesammelt hat im In- und im Ausland, der einmal das Trikot der Nationalmannschaft getragen hat.
Wäre ich noch offen dafür, auf jeden Fall.
Ja, dann schauen wir, was da noch kommt.
Ja. Wo siehst du dich in 20 Jahren?
Boah, bist du 53.
In deinem Garten in Amstetten?
Beim Rasen.
Hoffentlich auf der Luftmatratze und nicht am Rasen. Ja, 20 Jahre ist mir noch ein bisschen zu weit, glaube ich.
10?
10 Jahren sehe ich mich so, dass ich mir mittlerweile als Trainer einen gewissen Namen gemacht habe.
Dann wünschen wir bei diesem Vorhaben alles Gute.
Alles Gute,
Philipp. Dankeschön.
Danke für ein interessantes Gespräch.
Danke, ja. Hat echt Spaß gemacht.
Danke, dass du da warst. Und Medi auch.
Ja.
Die schlaft.
Medi schläft.
Unterm Tisch, die ist immer, wenn alle sitzen, wenn sich keiner bewegt, dann ist im Schlafen.
Ja, passt. Das heißt, ja. Wenn du einen Hund
wir bleiben noch ruhig sitzen.
Tisch, ja. Einen Tisch immer
mehr. Genau.
Okay, danke, Philipp.
Danke. Dankeschön.
Podcast-Werkstatt.